Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Werden in Deutschland demnächst nicht nur die Atommeile abgeschaltet, sondern auch einige Kohlekraftwerke stillgelegt? Es sind gigantische Löcher, die der Abbau der Braunkohle in die Landschaft reißt. Nun könnte ausgerechnet das Bundeswirtschaftsministerium dafür sorgen, dass manche Baggerschaufel künftig Rost ansetzt. Aus der Kohle lässt sich zwar billig Strom erzeugen, aber es steigen auch Unmassen an Kohlendioxid dabei auf. Und zwar so viel, dass Deutschland, das stets gerne als Vorbild beim Klimaretten auftritt, seine eigenen Reduktionsziele verfehlen könnte. Deshalb will nun sogar Sigmar Gabriel, der noch vor kurzem erklärte, Atom- und Kohleausstieg zusammengehe auf gar keinen Fall. Dieser Wirtschaftsminister will nun die Konzerne zwingen, nicht mehr so viel CO2 in die Luft zu blasen. Michael Stempfle berichtet.
Stromgewinnung aus Kohle ist günstig. Manche sagen, sie habe Deutschland reich gemacht. Zwar wird bei der Verbrennung CO2 freigesetzt, doch Bundesländer wie Brandenburg wollen nicht auf Kohleenergie verzichten. Sie befürchten, Kohlekraftwerke könnten abgeschaltet werden, Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Dieses Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium zeigt, die Bundesregierung sieht das anders. Energiekonzerne sollen verpflichtet werden, Kohlendioxid einzusparen. 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020.
Eine solche Abschaltung würde ja zunächst einmal dazu führen, dass im Falle, dass diese Kapazitäten doch gebraucht würden, dann zum Beispiel französischer Atomstrom oder Strom aus noch älteren polnischen Kraftwerken ins deutsche Stromnetz eingespeist werden würde. Dem Klimaschutz würde das also gar nichts bringen.
Der Ärger um die Kohleenergie ist groß. Ein Grund dafür, Minister Gabriel scheint eine Kehrtwende hinzulegen. Noch vor kurzem präsentierte er sich als Freund der Kohlekraft.
Wir brauchen also die Kohle auch für lange Zeiten noch. Sie wird an Bedeutung abnehmen, das wissen auch alle. Aber das wird eben über einen sehr langen Zeitraum sein.
Was will Gabriel wirklich? Das soll sich morgen klären. Medienberichten zufolge wird er Vertreter von Energiekonzernen in Berlin treffen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Kohleenergie gehen. Wirtschaftsexperten der Union sind sich sicher. Die Kraftwerksbetreiber werden hohe Entschädigungen fordern.
Ganz sicher ist es so, dass der Strom teurer wird. Denn wenn Entschädigungen an die Kraftwerksbetreiber gezahlt werden müssen, dann wird das auf die Verbraucher umgelegt. Das wird die Wirtschaft betreffen, das wird aber auch jeden Bürger und jede Bürgerin betreffen.
Die selbst gesteckten Klimaziele einhalten und den CO2-Ausstoß reduzieren? Oder doch länger auf günstige Kohleenergie setzen? Noch in diesem Jahr will sich die Bundesregierung einigen, heißt es. Zu klären gibt es aber noch viel.
Was ist eigentlich aus der arabischen Revolution geworden? Für die, die damals auf die Straße gingen, enttäuschend wenig. Jedenfalls nicht das, was sich die Menschen damals erhofften. In Syrien tobt ein Bürgerkrieg, in Libyen regieren Milizen und in Ägypten wieder die Generäle. Das einzige Land, in dem der aufkeimende Frühling nicht erstickt wurde, ist Tunesien, das Geburtsland der Arabellion. Die Tunesier gaben sich eine Verfassung, sie wählten ein Parlament und stimmten heute erstmals über ihren künftigen Präsidenten ab. Der säkuläre Politiker Essebsi soll die größten Chancen haben. Stefan Scharf über die Hoffnungen und die Sorgen der Tunesier, denn auch dort gibt es viele Enttäuschungen, und über den letzten Schritt auf dem Weg zur Demokratie.
Tunesiens Revolution, der arabische Frühling, es begann alles hier an einem Verkaufsstand in Sidi Bouzid. Im Dezember 2010 nahm die Polizei wieder einmal dem jungen Mohamed Bouazizi die Ware weg. Der Händler konnte diese Willkür nicht mehr ertragen, er zündete sich mit Benzin an. Sein Freitod war der Funke der Revolution. Am Rathaus hängt sein riesiges Porträt, er gilt als Märtyrer. Nun wählt Tunesien einen neuen Präsidenten, doch die Menschen bleiben skeptisch. Nach dem Tod von Bouazizi hat sich nichts geändert, das Leben ist nur teurer und viel schwieriger geworden. Ihr da draußen habt ein anderes Bild von Tunesien, aber das entspricht nicht unserer Realität. Tunesiens Übergang zur Demokratie sei vorbildlich, heißt es im Westen. Davon könne man sich aber nichts kaufen, meinen viele in Sidi Bouzid. Dann müsse man das eben ändern, sagen diese jungen Frauen. Der Tod des Verkäufers war für sie ein Wendepunkt. Bouazizi war 26 Jahre alt. Er wurde von der Verzweiflung getrieben. Wir wollen für die Hoffnung arbeiten. Die beiden bringen uns in ihre Vereinigung Mohamed Bouassissi. Hier versucht man, Start-up-Projekte von jungen Leuten zu fördern und den Kontakt zu Geldgebern wie der Europäischen Union herzustellen. Tunesiens Erfolg beruht vor allem auf seiner aktiven Zivilgesellschaft. Und es sind vor allem starke Frauen wie Sabra Amri und Imenes Ridi, die etwas bewegen. Sie zeigen uns eines ihrer Projekte. Hier wurden mit Hilfe der EU Maschinen für eine Autowaschanlage angeschafft. Der junge Inhaber kann nun mehr Kunden bedienen und hat sogar ein paar Angestellte. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch sehr hoch, aber das hier ist ein gutes Beispiel, wie man jungen Leuten eine Perspektive geben kann. Doch nicht alle sehen diese Perspektive. Im Zentrum stoßen wir auf einen verzweifelten Vater. Sein junger Sohn habe sich in diesem Jahr das Leben genommen, aus Hoffnungslosigkeit. Der Mann will uns davon erzählen, aber Beamte in Zivil scheuchen ihn weg. Tunesiens Stabilität bleibt sehr brüchig.
Die Grünen haben zum Abschluss ihres Bundesparteitags über die Konflikte in der Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert und ihre eigenen jüngsten Konflikte entschärft. Die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Grünen sprachen sich in Hamburg gegen weitere Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak aus. Grundsätzlich sollen die Grünen Abgeordneten bei Parlamentsabstimmungen aber nach ihrem Gewissen entscheiden. Parteichef Özdemir hatte zuvor argumentiert, die Kurden müssten in die Lage versetzt werden, sich zu wehren. Dagegen sagte Bundestagsvizepräsidentin Roth, die ganze Region sei jetzt schon ein gigantisches Waffenlager. Nötig sei eine Gesamtstrategie. Im Atomstreit mit dem Iran sieht es kurz vor Ende der Verhandlungsfrist nicht nach einer Einigung aus. Am Rande der Gespräche in Wien sagte Außenminister Steinmeier, man liege in vielen Punkten noch auseinander. Die USA haben eine Fortsetzung der Verhandlungen über die morgen endende Frist hinaus vorgeschlagen. Die UN-Vetomächte sowie Deutschland fordern vom Iran, sein Atomprogramm einzuschränken. Bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz Paktika im Osten Afghanistans sind mindestens 45 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden verletzt. Nach Behördenangaben sprengte sich der Attentäter inmitten der Zuschauer eines Volleyballspiels in die Luft. Bislang hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. In Syrien und im Irak sind inzwischen mindestens 60 deutsche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden. 9 von ihnen seien bei Selbstmordanschlägen ums Leben gekommen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Maßen der Welt am Sonntag. Auch hierzulande gäbe es eine gewisse Anschlagsgefahr. Soweit die Nachrichten. Weiter geht es mit Karin Mioska.
Sie zogen mit großem Hurra ins Feld für den Kaiser und für Deutschland. Es gehe um Sein oder Nichtsein unseres Reiches, hatte Wilhelm II. Anfang August 1914 erklärt. Etwa 100.000 jüdische Soldaten folgten diesem patriotischen Ruf, wohl auch in der Annahme, dadurch endlich beweisen zu können, dass sie selbst Patrioten sind. Doch je länger der Krieg dauerte, desto mehr gab es in der deutschen Armee die alten Vorurteile, Juden gehörten höchstens in die Schreibstube und nicht in die Schützengräben. Am heutigen Toten Sonntag besuchte Gerrit Rudolf einen jüdischen Friedhof in Frankfurt am Main und musste dort feststellen, die Soldaten von einst waren selbst dort sehr lange vergessen.
Das Vergessene wieder in Erinnerung rufen, will Maja Schankower. Der Verwalter der jüdischen Friedhöfe in Frankfurt am Main zeigt uns ein Ehrenmal, das etwas abseits liegt.
Dieser Teil des Friedhofs war lange Zeit vergessen. Die letzte Feier, die fand 1933 statt. Im Jahre 2008 konnte diese Feier wieder stattfinden, in dem Freund und ich uns drum gekümmert haben.
Mit der Gedenkfeier und dem Mahnmal wird den 467 Frankfurter Juden gedacht, die im Ersten Weltkrieg für Deutschland gefallen sind. Zehntausende jüdische Deutsche zogen 1914 begeistert in den Krieg, oft beseelt von der Hoffnung, für diesen Dienst am Vaterland endlich als patriotische Deutsche anerkannt zu werden. Das bezeugen Feldpostbriefe, die bei der Gedenkfeier im Frankfurter Römer von Schülerinnen vorgelesen wurden.
Ich bin als Deutscher ins Feld gezogen, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen. Aber auch als Jude, um die volle Gleichberechtigung meiner Glaubensgenossen zu erstreiten. Kriegstagebuch, 24. September 1916. Wenn wir den Krieg gewinnen, wird kein Jude mehr Reserveoffizier. Wenn wir ihn verlieren, natürlich sind dann die Juden schuld.
Die Hoffnung, sich Anerkennung zu erkämpfen, war groß, doch auch die Furcht, als Sündenbock herhalten zu müssen. So ging bald nach Kriegsbeginn die antisemitische Mär um, Juden seien Drückeberger, obwohl das Gegenteil der Fall war, für die Soldaten ein Nackenschlag.
Das, nach 2 Jahren völliger Hingabe an unsere Heimat. Im Frieden würde ich den Abschied nehmen, jetzt muss ich natürlich erst recht aushalten.
12.000 deutsche Soldaten jüdischen Glaubens fielen im Ersten Weltkrieg. 50 von ihnen liegen hier begraben, auf dem alten jüdischen Friedhof in Frankfurt, unmittelbar neben dem Ehrenmal. Ihr vergebliches Opfer wurde fast 80 Jahre lang verdrängt, vergessen, sogar von vielen Juden selbst, erzählt Friedhofsverwalter Meier Schankova und erinnert sich an den Besuch eines Angehörigen.
Es gibt nicht viele, die heute mehr zu den Gräbern kommen können. Und der Mann, der war sehr, sehr emotional gerührt.
Erinnern schmerzt allzu oft. Und doch will der Friedhofsverwalter die Erinnerung nicht ruhen lassen.
Wir kommen zum Sport und dem 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der hat vor allem ein Thema, nämlich die schwere Verletzung von Dortmunds Marco Reus. Außenbandriss im rechten Knöchel. Aber auch sonst, Ocker Gundel, gab es für die Dortmunder heute nichts Schönes.
Nee, sportlich war das für Dortmund auch unbeteiligt kein guter Tag heute. Die Borussia steckt jetzt noch mehr, noch tiefer drin im Abstiegskampf, weil der HSV gegen Bremen gewonnen hat. Dadurch ist der BVB auf den Relegationsplatz abgerutscht. Das 101. Nordderby war das erste echte Kellerduell. Schon allein deshalb war es besonders brisant. Beide Teams haben ja schon den Trainer gewechselt. Beide wollen unbedingt da unten raus. Fußballerisch waren die Erwartungen sicher nicht besonders hoch. Aber am Ende war in dieser Nordangelegenheit alles drin, was ein Fußballherz höher schlagen lässt. Also der HSV darf zumindest mal einen Moment lang durchatmen. Werder Bremen auch aufgrund der Personalsituation eher nicht. Und der VfB Stuttgart, der erst recht nicht. Der Tabellenletzte verlor zu Hause gegen Augsburg. Da wird die Luft langsam dünner, möglicherweise auch für den einstigen Meistertrainer Armin Fee. Man weiß es nicht so genau. Er selbst sagte nach dem Spiel, er werde eine schlaflose Nacht haben. Vielleicht auch, weil ihn ein Protagonist des heutigen Abends wohl durch die Nacht begleiten wird. Und hier ist die Tabelle. München mit 7 Punkten Vorsprung an der Spitze vor Wolfsburg. Dahinter Mönchengladbach und Leverkusen auf den Europa-League-Plätzen Hannover und jetzt Augsburg. Mit Weitblick schauen wir auf die zweite Hälfte und sehen, zwischen Platz 9 und 15 liegen tatsächlich nur 4 Punkte. Der HSV verlässt die Abstiegsränge auf dem Relegationsplatz, jetzt Dortmund vor Bremen. Stuttgart bleibt ganz unten. Ja, und ganz oben und noch ein bisschen höher steht seit heute Nachmittag Lewis Hamilton. Er ist der neue Formel-1-Weltmeister. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi behielt der Mercedes-Pilot die Nerven und hängte seinen deutschen Teamkollegen Nico Rosberg ab. Für Hamilton ist es nach 2008 der zweite WM-Titel seiner Karriere. Und am, wie er sagt, schönsten Tag seines Lebens gab es am Ende nicht nur feuchte Augen.
Und mit weltmeisterlicher Geschwindigkeit geht sofort weiter zum Wetter und zu dem Mann, nach dessen Prognosen sich gefälligst Sonne, Wolken und Wind zu richten haben. Sven Plöger, wie beginnt morgen die Woche?
Ja, und wenn es mal nicht passt, beschwere ich mich einfach beim Wetterkarren. Und okay. Die Woche beginnt wiederum mild, aber es zieht mal vorübergehend ein Regengebiet durch. Heute gab es ja viel Sonnenschein, das möchte ich zeigen anhand dieses Fotos bei Monheim, aufgenommen von Armin Obherden. Sie sehen übrigens auch viele Strommasten an dieser Stelle. Und das bringt mich auf die Idee, mal nachzurechnen. Heute fast 10% des verbrauchten Stroms in Deutschland kam von der Sonne. Und jetzt gucken wir in die Zukunft und blicken mal auf die Wettervorschau. Sie sehen die Front mit dem Regen von West nach Ost unterwegs. In der Nordhälfte, in der Mitte kommen ein paar Tropfen, im Süden nur Wolken an. Und das sieht man jetzt noch mal morgen Vormittag. Der Regen kommt weiter nach Osten, von Westen hält es wieder auf. Im Süden die Nebelfelder kriegen nachmittags Lücken, dann kommen von Norden die Wolken. Von der Nordsee bis Nordrhein-Westfalen ist es am freundlichsten. Temperaturen 9 bis 12 im Süden. Örtlich bei Sonne noch mal 16, 17 Grad. Der Dienstag Wolken und Sonnenschein. Am Mittwoch von Westen etwas Regen. Im Osten kühler, denn im Westen. Also einen guten Start wünsche ich in eine weiter milde Novemberwoche.
Die du hoffentlich auch genießen kannst. Danke, Sven. Und wir verabschieden uns mit dem Verweis selbstverständlich auf Titel, Thesen, Temperamente. Das kommt jetzt unter anderem mit einem Interview mit Herbert Grönemeyer. Die nächste Tagesschau gibt es heute um 1.40 Uhr. Und morgen in den Tagesthemen begrüßt Sie hier wieder Thomas Roth. Ihnen eine schöne Woche.